Leute, seid gegrüßt, es ist wieder soweit. Triple Double, mein Name ist Nico Backspin, bei mir die Legende Dre Vogt und wir sind mittendrin in den heißen Vorbereitungen auf das, worauf eine komplette NBA-Saison mit Tausenden von Spielen hingearbeitet hat. Oder wie viel sind es wirklich, Dre? Weißt du das aus dem Kopf?
Nein, also der Mathe-Abdecker-Kurs hatte ich 13, 1 und 2, hatte ich jeweils nur einen Punkt.
32 Teams, 82 Spiele, sind 2-4 durch 2 geteilt, 1-2 plus Playoff. 1446 Spiele, keine Ahnung, wie viel. Nee, nicht mal. Aber irgendwie sowas in der Art. Fakt ist, die NBA Finals stehen vor der Tür. Und das ist ehrlicherweise der Grund, warum hier alles angetreten ist, denn es geht um die NBA-Saison und jetzt sind wir kurz davor. Und ich sage euch eine Sache, ich bin natürlich auf der einen Seite freudig, weil ich hier mit Dre eine komplette Saison bis in die Finals gemacht habe und an der Tod traurig, dass wir nicht dabei sind. Aber Dre, sag du mal, wir fangen mal so an und ich muss das ja, wir haben ja mal 6 Fragen, das muss ich ein bisschen klein packen. Deswegen tu mir einen Gefallen, mach es nicht zu groß, aber erste Frage ist natürlich Finals selber. Worauf freust du dich?
Vielleicht einmal kurz, was du gerade meintest. Ich muss mal überlegen, wann ich das letzte Mal wirklich vor Ort war. Also, weil das war eigentlich immer so, also seit 2011, genau. Also ich war 2001 dabei. Das waren meine allerersten Finals, damals, als die Lakers gegen Iverson und die Sixers gewonnen haben. Dann war ich 2004 nur in Detroit bei den beiden Spielen nach, oder 3 Spielen nach war es ja vorbei, gegen die Lakers. Dann war lange nichts und dann war ich halt 2011 da, als Dallas gewinnt. Ich war 2012 da, OKC gegen Miami. Ich war 2013 da, Miami gegen San Antonio. Dann war ich nicht dabei, als San Antonio gewonnen hat, das war ein bisschen bitter. Dann war ich aber 15, 16, 17 und 18 da und danach dann nicht mehr. Also ab 19 habe ich dann quasi immer kommentiert für The Zone, auch dieses Jahr. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ne, das ist ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite verdiene ich Geld und gebe kein Geld aus, weil so vor Ort kann man wenig Geld verdienen, muss man leider sagen. Aber gleichzeitig, jedes Mal, wenn ich dann da sitze und kommentiere, denke ich mir, ah, das war schon geil, auch wenn man immer unter der Hallendecke saß. Ja, darauf würde ich mich auch freuen. Aber nee, ich freue mich in der Regel jetzt gerade auch bei diesem Final so ein bisschen darauf, auf das, was unerwartet kommt. Weil jetzt natürlich alle sagen, und ich schließe mich damit ein, ja, ist eine klare Sache in OKC, ist ein klarer Favorit. Indiana wird sich da arg strecken müssen.
Geh nicht voraus, aber, wir wollen gleich noch über die Teams reden.
Ja, genau. Wir reden über die Teams natürlich. Aber das ist ja schön, dass man dann in den Finals dann doch öfter dann einfach mal, manchmal auch schon in Spiel 1, einfach diese Überraschung erlebt. Und dann wird's halt cool. So, ne, dann geht's halt los. Und wir haben nur noch eine Serie. Und dann zwischen den Spielen ist noch ein bisschen mehr Zeit als in den Conference Finals. Da wird natürlich auch nur darüber gesprochen. Man kann alles Mögliche analysieren. Man kann ganz tief reingehen. Und darauf freue ich mich eigentlich. Ne, das ist dann einfach was, wo man sich auf eine Serie komplett konzentrieren kann und nicht schon am nächsten Tag das nächste Spiel sich angucken muss, in Anführungszeichen. Von daher, ja, das würde ich sagen. Darauf freue ich mich.
Und es ist ja auch insofern ganz geil, also mal abgesehen von meinem Schmerz, aber den schiebe ich noch zur Seite, kann ich ja noch heulen, da habe ich noch was vorbereitet. 7. Titelträger in Folge, also unterschiedlicher, so. Ja. Beide ja Legacy-mäßig auch, ich weiß gar nicht, wie war das? Pacers das letzte Mal?
2000. Pacers 2000 und Oklahoma City 2012.
In den Finals?
Ja.
Gewonnen? Haben die Pacers mal gewonnen?
Nee, Pacers haben noch nie gewonnen. Die haben in der ABA damals, glaube ich, 3-mal gewonnen, also in der Konkurrenzliga. Ja. Und Seattle, als die noch in Seattle waren, das ist ja die Franchise, die dann nach Oklahoma City umgezogen ist. Da gab es 79 mal den Titel, aber das sollte man nicht zählen. Also das ist der Seattle-Titel. Wenn es die Sonics gibt, hoffentlich bald wieder, dann geht das alles damit hin. Oklahoma City war nur einmal in den Finals, das war 2012.
Aber warum ist die Liga insgesamt da nicht so offen? So krass. Also es ist wirklich geil zu sehen.
Ja, ich meine, wir hatten so ein bisschen, es ist immer vielen Sachen im Leben, finde ich, so diese Pendelbewegung. Und wenn ein Pendel zu krass in eine so Richtung ausschlägt, dann gibt's oft Mechanismen, die dann ne, anfangen zu wirken, die das Pendel in die andere Richtung schlagen lassen. Wenn du überlegst, wenn wir gucken mal nur seit, sagen wir seit 2009, ne, da werden die Lakers Meister 2010 auch. Und was war das damals? Das war die Zeit, wo Kobe Bryant auf einmal Pau Gasol bekommt mit so einem Trade. So, ne? Und dann ist das da so ein relatives Superteam mit Ron Artest, Lamar Odom. Also kein Superteam im Sinne von, da waren 3, 4 absolute Superstars, aber bei Kobe und damals kam halt ne, Gasol dazu, die gewinnen 2 Titel. Auf der anderen Seite waren die Celtics ja auch dann da, zum Teil die 2008er gewinnen mit, wenn ich erinnere, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, also auch so ein super Team, was entstanden ist. Dann haben wir Dallas 2011, das war ein toller Ausreißer, aber wer war im Finale und auch die drei Jahre danach? Die Miami Heat damals, ne, mit LeBron, mit Ray Allen natürlich auch, aber vor allem mit Dwayne Wade, Chris Bosh, ne, super Team, die dann von San Antonio abgelöst werden, ne, auch totaler Außenseiter war eigentlich in dem Jahr, nicht total, aber schon, ne, keinen richtigen Superstar mehr hatte, Kawhi Leonard von auch sehr jung. Dann beginnen quasi die Warriors, ne, mit Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, gewinnen ein Jahr, das war okay, verlieren im zweiten Jahr gegen LeBron und Cleveland, damals ja mit Kyrie Irving, Kevin Love, der auch per Trade dann kam, dann Golden State zweimal mit Durant, der noch dazukommt, also auch ein super Team, dann verlieren die gegen Toronto, weil alle sich verletzt haben in Golden State. Und dann haben wir halt die Zeit, die jetzt, oder da beginnt eigentlich schon die Zeit wie jetzt, aber dann haben wir L.A. in der Bubble mit Superteam, sag ich mal, mit AD, also Anthony Davis und LeBron. Dann haben wir aber Milwaukee mit Giannis, Golden State nochmal in so einem ganz weirden Jahr ohne KD. Dann kommt Denver mit Jokic, letztes Jahr halt die Celtics und jetzt werden wir sehen, SGA und die Thunder oder halt Halliburton und die Pacers. Und die Zeit der Superteams, als dass die gewonnen haben, bis 2018, da sind halt viele Sachen passiert dann, also dieses CBA, ne, dieser Tarifvertrag, der alles so regelt, wie Mannschaften aufgebaut werden können, finanziell und solche Geschichten. Da wurden die Regeln immer mehr verschärft für diese Teams, die eben sehr attraktiv sind für Top-Teams und auch für Teams, die schon relativ teuer sind. Also du kannst, wenn du eine gewisse Qualität hast, super schwer nur noch Leute dazu kaufen, um quasi dein Team zu verstärken. Und das für meinen Begriff sieht man hier. Wenn wir überlegen, ne, so Milwaukee, die haben natürlich auch dann, ne, damals einen Jrue Holiday dazugeholt, aber Chris Middleton und vor allem Giannis Antetokounmpo, die wurden halt da gedraftet. Ne? Die sind halt da mit denen groß geworden. Kleiner Markt auch. Golden State, das waren auch so die Reste, wie gesagt, der Superteams, die sie da hatten. Aber auch mit jemand wie Jordan Poole haben sie geholt, so als jungen Spieler etc. Also es ist dann auch organisch wieder gewachsen. Denver sowieso organisch gewachsen mit Jokic, mit Murray, haben natürlich Aaron Gordon auch mal dazugeholt. Und Boston, die haben über Jahre ja nicht gewonnen, immer nur die Conference Finals. Und dann haben sie aber auch ein paar Leute dazugeholt, noch auch sehr teuer, deswegen müssen die auch jetzt wieder sparen. Und das sieht man, glaube ich, jetzt. Diese Superteams, das war ja so der Talking Point der letzten 10 Jahre. Die sind einfach jetzt chancenlos. Mhm. Phoenix hat man es ja gesehen, auch Brooklyn zuletzt, weil das einfach nicht mehr finanziell machbar ist, ehrlich gesagt. Du kriegst den Kader nicht mehr tief genug hin, als dass das reichen würde mit zwei Superstars und dann so ein paar Spielern, die das Minimalgehalt bekommen.
Ja, ist das irgendwie dann ja aber auch schön eigentlich, oder? Weil am Ende des Tages wollen wir doch Vielfalt haben und ständige Überraschungen. Und nächstes Jahr wird es auch einen neuen Titelträger geben, wenn die Knicks gewonnen haben. Ist doch eigentlich die beste Werbung für die Liga.
Ja, ja und nein. Ich meine, das ist das NFL-Modell. Parity nennen das ja Amerikaner, ne? Also dass du quasi so eine Liga hast, wo irgendwie, ne, last to first immer möglich ist und so. Da träumt natürlich jeder Besitzer davon. Wenn ich schon Milliarden für so ein Team bezahlt habe und ich zahle Millionen jedes Jahr, dann wäre ja ganz schön, wenn ich trotzdem die Chance hätte, irgendwie auf den Titel oder zumindest Conference Finals oder so. Aber ich sag mal so, ich glaube kaum, dass wir in 20, 30 Jahren auf die NFL von jetzt zurückgucken und denken, boah, das war aber eine unfassbar geile Zeit, weil da waren, ja, wer war da überhaupt? Kansas City wahrscheinlich, daran wird man denken. Davor wird man an New England denken. Genauso wird man, wenn man jetzt ins Basketballische zieht, wenn man jetzt auf die 2000er, die 2000er denkt, wird man an die Top-Teams denken. Also man wird nicht sagen, oh, das war aber eine geile Zeit, da hatten wir jetzt zum Beispiel, wir hatten ja 7 Jahre 7 verschiedene Champions, sondern historisch überdauern eigentlich immer die großartigen Teams. So, und bei dem Baseball, die Yankees, ne, das war ein großartiges Team, das hat überdauert. Ne? Basketball, die Bulls, ne, 6 Titel in 8 Jahren. Die Lakers danach mit dem 3-Peat, Shaq und Kobe. Die Celtics aus den 60ern, 70ern, da müssen wir das schon zu weit zurück. Aber ne, die dunkle Phase in der NBA waren die 70er, als es auch jedes Jahr einen anderen Champion gab. Und da wurde auch viel gekokst und viel gebumst, muss man sagen. Das hat auch viel damit zu tun, warum das da bei vielen Teams nicht so gut geklappt hat mehr irgendwann. Aber ne, ich weiß nicht, ob das nachhaltig, was das Faninteresse angeht, so gut ist, wenn es jedes Jahr einen neuen Champion gibt. Weil man, glaube ich, sich sehr gerne reibt an solchen Top-Teams wie zuletzt Golden State, oder wie Cleveland im Osten mit LeBron, die ja dann, als er da war, auch jedes Jahr in den Finals waren. Da bin ich gespannt, ob da nicht vielleicht das Pendel auch in den nächsten, was weiß ich, vielleicht in 6, 7, 8 Jahren wieder in die andere Richtung ausschlägt.
Könnte ja vielleicht ein Giannis-Trade dafür sorgen, dass die Knicks dann die große Bösen sind, die dann die einen Titel nach dem anderen gewinnen. Ich werde das jetzt ungefähr in jede Frage einmal mit einbinden, weil es mir immer noch so wehtut, dass sie gescheitert sind. Mhm. Denn sie sind nicht in den Finals, sondern wir haben zwei andere Teams. Und wir haben ja in diesem Format hier quasi jeweils 6 Fragen, deswegen gebe ich den OKC eine. Sag mal, und versuch dich immer ein bisschen so neutral kurz in die Mitte zu stellen. Kernpunkte. Team OKC, warum gewinnen die?
Das ist relativ schnell erklärt. Also zum einen natürlich den MVP der Liga und den MVP der Western Conference Finals, Shai Gilgeous-Alexander, überragender Scorer, der dir auf jedem Level die Punkte geben kann. Ob es an der Freiwurflinie ist, mit einem Drive, in der Mitteldistanz oder von Dreier. Der Mann ist überall gefährlich. Und natürlich haben die Pacers auch Verteidiger für ihn, gar keine Frage. Aber den musste er erstmal gestoppt bekommen. Dann haben sie aber vor allem eine überragende Verteidigung. Und eben nicht nur sich ein, zwei Verteidigungsspezialisten, sondern eigentlich, ja, ich will nicht sagen, perfekt gibt es nicht, aber es ist schon nah an perfekt, wie die verteidigen können. Ne? Sie haben halt hinten, also draußen haben sie zum Beispiel Lu Dort, super kräftiger Typ, ne, kann auch viel größere Leute verteidigen. Sie haben Alex Caruso, der wahrscheinlich der beste Verteidiger der ganzen Playoffs ist, ein super aktiver Verteidiger, der Jokic verteidigen kann, aber eben auch solche kleinen Spiele wie zum Beispiel Haliburton. Dann haben wir einen Cason Wallace, der von der Bank kommt, ebenfalls brutaler Verteidiger. Wir haben Jalen Williams, ne, auch in der ersten fünf, der auch der zweite Scorer ist, gleichzeitig auch Center verteidigen kann und eben auch im Flügel einfach physisch Leute angeht. Wir haben zwei Big Men mit Hartenstein und Holmgren mit dem Korb einfach auch echt eine Menge wegräumen. Und das Ding ist einfach, normal möchte man ja, ne, durch Blöcke, die man stellt, aus einem Matchup wegkommen. Weißt du, wenn ein Gegner einen guten Verteidiger, also dein Jalen Brunson möchte weg von Andrew Nembhard von den Pacers im Conference Finals, dann stellst du einmal einen Block mit einem schwächeren Verteidiger und dann switchen die, ja, und dann hast du dann mit Jalen Brunson einen schwächeren Verteidiger vor dir. Das Problem ist halt nur bei Oklahoma City, der schwächste Verteidiger wahrscheinlich in der ersten fünf ist Shai Gilgeous-Alexander und der ist auf jeden Fall mindestens gutes Mittelmaß. So. Und dahinter stehen dann immer noch die Big Men. Und du hast immer noch eine Menge Flügelspieler, die einfach auch super schnell sind. Die, sobald einer den Ball hat, musst du mal auf achten, stehen 4 andere in der Zone. Weil sie wissen, wir sind schnell genug, wenn der Pass an die Dreierlinie rausgeht und so. Also das ist schon wirklich, wirklich brutal. Das ist eine der besten Verteidigungen aller Zeiten, würde ich sagen.
Krass.
Und wenn man das zusammennimmt und eben, dass sie auch wahnsinnig gut gecoacht sind, dann wäre das so in der Nutshell der Case auf jeden Fall für die Thunder. Und ich meine, ich will jetzt auch die Pacers nicht unter Wert verkaufen, kommen wir gleich zu, aber das ist schon eine Mannschaft, wo man sagt, hey, Wahnsinn. Auch was die in diesen Playoffs gelernt haben, diese 7 Spiele, die sie zum Beispiel gegen Denver gehen mussten, hat denen, glaube ich, echt enorm geholfen. Das wäre schon eine große Überraschung, wenn die verlieren würden.
Trotzdem müssen wir in diesem Format hier so ein bisschen beide Seiten einmal spielen. Du musst jetzt die wieder in die neutrale Zone gehen. Jetzt ziehst du dir die Pacers-Jacke an und erklärst mir mal bitte, warum gewinnen die Pacers?
Die Pacers haben natürlich einen sehr, sehr eigenen Spielstil. Sie wollen sehr schnell spielen, muss man auf achten, selbst wenn der Gegner den Ball in den Korb wirft. Das wird
Habe ich
schnell.
alles erlebt.
Ja, du hast ja gesehen, genau. Also gut, ich meine, gibt es ja auch Teams, die anständig zurücklaufen, nicht wieder in der Knicks stellenweise auch in Spiel 6, aber gut, da kommen wir später nochmal drauf. Jedenfalls, nee, die wollen schnell nach vorne, die wollen immer pushen, die haben immer den Kopf oben, sagt man. Das heißt, die kriegen den Ball und gucken nicht erstmal unten auf den Boden und dribbeln, sondern haben immer oben, wenn es geht, wird der Ball schnell gepusht. Sie haben 2 Stars mit Haliburton und Siakam. Das sind jetzt nicht unbedingt Superstars im Sinne von, ey, die verkaufen die meisten Trikots, aber Haliburton ist ein überragender Point Guard, der ein Spiel kontrollieren kann, haben wir gar nicht mehr so oft in der Liga. Hat einen komischen Wurf, eine komische Schleuder, aber nimmt den auch von weit draußen und kann treffen. Ist nicht der Typ mit diesem wilden Ballhandlings, aber kommt auch zum Korb, wenn er will. Und Siakam ist einer, ne, der kann auf den Flügel gehen, der kann in den Low Post gehen. Geiler Typ, vollkommen unterbewertet, obwohl er auch schon mehrfach All-NBA war. Und sie haben eben dann auch ein relativ tiefes Team, genau wie Oklahoma City. Also sie haben dann Nesmith, Nembhard, Miles Turner ist ein ganz guter Center, der auch Dreier werfen kann. Von der Bank kommt ein Bennedict Mathurin. Also sie haben ähnliche Spielermaterial auf dem Flügel wie Oklahoma City. Von daher, es müsste so laufen, dass sie sagen, hey, wir machen das ähnlich wie Denver. Wir spielen stellenweise auch Zone. Wir nehmen die Drives weg. Wir nehmen auch so ein bisschen die Mitteldistanz weg. Und ihr müsst eure Dreier treffen. Und wenn dann das passiert, was vor Oklahoma City, stellenweise gegen Denver passiert, dass sie den Dreier halt nicht treffen, dann kann es offensiv schwer werden, weil Oklahoma City hat niemanden, der so ein bisschen durchpowern kann, ne, körperlich. Aber das andere ist halt, Indiana müsste halt super Turnover-frei spielen. Und das kann Haliburton. Haliburton ist dafür bekannt, dass er wenig, wenig Ballverluste hat. Also das wäre so der Weg, ne? Du musst gucken, dass die ihre Dreier nicht treffen, musst den Ball rebounden, darfst vorne selber den Ball nicht verlieren. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine ganz lange, lange To-Do-Liste. Aber natürlich, man kann die abarbeiten.
Wer gewinnt? Wie geht das Finale aus? Jetzt der Tipp. Ich gehe ehrlicherweise mit dir mit, weil das, was ich so auch von OKC gesehen habe, das gefällt mir. Ich habe aber das Gefühl, dass die Pacers das, was sie die ganze Zeit machen, auch hier machen und ein Auswärtsspiel gewinnen werden. Und deswegen glaube ich eher an OKC in 6. Liege ich falsch?
Ich habe mir gesagt im Podcast 4-0, da fühle ich mich in der Regel relativ unwohl mit, weil ich denke, man hat eigentlich immer irgendwas drin. Also immer, wie keine Ahnung, das ein Team, selbst wenn es überlegen ist, so einen gewissen, ja, mal so einen Lapsus hat, so, ne, von der Konzentration, und dann die anderen sind so ein bisschen mehr, ne, verzweifelt und desperate, und dann verlierst du das halt auch. Von daher ist es immer schwierig, aber dadurch, dass beide Teams eigentlich so gut aufeinander passen mit dem, was sie können, und dadurch, dass die To-Do-Liste so groß ist, ich bleibe einfach mal bei 4-0. Ich glaube, es wird eher 4-1 sein für Oklahoma City. Aber auf der anderen
Okay.
Seite, die haben halt gegen Denver, wie gesagt, haben sie halt, mussten siebtes Spiel spielen. Das war dann zwar, haben sie zwar klar gewonnen, aber da mussten sie rein. Aber ich glaube, da haben die brutal viel gelernt. Und dass sie halt dieses dritte Spiel in Minnesota hatten, wo sie sich wirklich, also schon relativ peinlich, wie sie es da präsentiert haben, aber Minnesota aber viel hungriger war und physischer und haben sich auf die Schneid abkaufen lassen. Ich glaube, dass diese junge Mannschaft einfach aus all diesen Misserfolgen gelernt hat. Natürlich kann man immer sagen, ja Mensch, wenn du 3-0 führst, viertes Spiel, wo, who cares, so, ne, gewinnen wir Spiel 5 halt zu Hause. Aber irgendwie denke ich mir, die sind so fokussiert, die haben eigentlich keine richtige Schwäche. Der Coach wird das, glaube ich, auch nicht wirklich zulassen. Der predigt das ganze Jahr, dass sie sich auf wie soll ich sagen, ihre Gewohnheiten verlassen sollen. Er sagt, das hat mir, also er hat schon erzählt im Interview, er meinte immer so, hey, der Coach redet immer davon, wir müssen gegen die Maschine spielen. Ne? Also gegen die Maschine meinte er so alles von außen. Also die Journalisten, die Fans, die Leute, die uns für uns erwarten und so. Und dass man immer quasi, dass man nur ein kurzes Gedächtnis hat, dass man einfach, ne, spielt und dass man guckt, und das ist ja auch der Idealfall, dass du jeden Ballbesitz gewinnen willst. Alles, was davor war, ist egal, was danach war, ist egal. Und so kannst du ja auch rangehen. Du sollst auch rangehen, außer vielleicht in den letzten 1,5 Minuten, da kannst du ja nochmal kritisch werden. Aber selbst da haben sie Fehler gemacht in der Crunch-Time gegen, war das gegen Denver? Ich glaube ja, genau, gegen Denver. Da haben sie sicherlich auch rausgelernt. Nee, ich denke, die machen das mit 4-0, einfach weil ich die so überragend gut finde. Das sagt noch nicht mal, dass ich jetzt die Pacers schlecht sehe, sondern einfach, ich denke, die Thunder sind so gut.
Ja, krass. Pacers haben bisher jeden ein bisschen überrascht. Dich nicht, wahrscheinlich mich. Aber ich glaube auch, wenn sie es im ersten Spiel schaffen, Bein zu stellen, dann können sie vielleicht ein bisschen mithalten. Ansonsten hast du wahrscheinlich recht. Du bist der Experte von uns beiden. Und deshalb muss ich jetzt was von dir wissen. Sie verlieren Spiel 6 als New York Knicks. Zu Recht auch, weil am Ende schlecht verteidigt und irgendwas hat gefehlt. Und dann schmeißen sie den Trainer raus. Thibodeau ist raus. Was ist da los? Sind das wieder die alten Knicks, die hektisch werden? Oder ist das ein schlauer Schritt? Sag mal,
Ja, es
hol mich
ist,
ab. Gib mir
ja.
irgendwas, woran ich mich festhalten kann.
Das ist ein bisschen schwierig, das jetzt so im Nachhinein zu beleuchten, weil, ne, wie, also oft können ja mehrere Sachen wahr sein. Und dann muss man immer überlegen, ja, können wir von außen das eigentlich so beurteilen, dass wir jetzt da auch die Entscheidung quasi treffen oder kritisieren können. Also, um das kurz zu skizzieren. Also erstmal Tom Thibodeau und Leon Rose, der Besitzer, eigentlich der Besitzer, der Manager, kennt es ja Ewigkeiten. Also Leon Rose war ja früher Spieleragent, aber auch Traineragent, hat auch zum Beispiel Thibodeau halt vertreten. Wie gesagt, die sind eigentlich, kriegst du zwischen die beiden kein Blatt Papier. Aber trotzdem hat Rose ihn jetzt gefeuert. Es gab ein Gespräch von Leon Rose mit James Dolan, dem Besitzer, der früher immer irgendwie die Finger drin hatte, und das ist nie gut geendet, jetzt eigentlich lange, lange nichts gemacht hat, und jetzt aber dann doch wohl zusammen haben sie die Entscheidung getroffen, okay, wir brauchen jemand Neues. So. Das Erste, was wir natürlich wissen, ist, wir sehen das Resultat. Die waren in den Conference Finals zum ersten Mal seit 99. Man hätte auch in die Playoffs kommen können. Man war nur 2 Siege davon entfernt. Man kann auf Spiel 1 gucken am Ende und sagen, na gut, dass man das jetzt verloren hat nach Overtime, das war jetzt gar kein Fall Thibodeaus Schuld. Die Sachen, die man da gesehen hat, die grotesken defensiven Fehler, da kann der Trainer ja auch noch mal auf einen gewissen Punkt nichts für. Also, er hat, glaube ich, jetzt die meisten Siege. Nee, nicht ganz. Ich glaube, wenn er nächstes Jahr noch ein paar, eine Handvoll Siege geholt hätte, dann wäre er der dritterfolgreichste Trainer gewesen in der Geschichte der Knicks. Ne, das muss man sagen. Also vor jemandem auch wie Pat Riley oder Jeff Van Gundy. Von daher, das sind ja alles eigentlich Argumente, dafür, dass er bleiben sollte. Auch ein großes Argument ist, dass man eigentlich sagen muss, na ja, der Kader, der relativ dünn besetzt war, gerade auf dem Flügel, der war ja vor allem auch so dünn, Weidemann letzte Saison, also zum einen früh in der Offseason hat man ja Mikal Bridges geholt, ne, mit 5 Erstrunden-Picks, die man da abgibt. Also ist ja ein bisschen missverständlich, sondern da gibt es ja auch Swaps, aber egal. Jedenfalls hat man viel Picks abgegeben. Und da hat man Carl Anthony Towns geholt und dafür Julius Randle abgegeben und DiVincenzo. Also man hat quasi aus 2 Spieler einen gemacht. Ich möchte gar nicht überreden, ob es jetzt stärker oder schwächer, sondern das heißt, man das Team sagt, man hat einen Spieler weniger, um den man hätte spielen lassen können. So. Und das war ganz kurz vor Beginn des Trainingslagers auch. Ich meine, man konnte das alles noch auffangen, man konnte sich auch Ideen machen, wie man zusammen spielt und so. Aber man hat jetzt de facto nur eine Saison Zeit gehabt, mit dieser neuen Gruppe zusammen Basketball zu spielen, zusammen was zu entwickeln und eben zu gucken, okay, was funktioniert nicht. Auf der einen Seite ist das schon eine relativ lange Zeit, ein Jahr. Auf der anderen Seite ist es so, wir sehen zum Beispiel, die meinen Teams jetzt im Finale stehen. Da arbeiten die Trainer schon ein bisschen länger so und haben auch über längere Zeit Sachen aufgebaut. Und ich denke, gerade wenn du so einen Kader hast wie jetzt in New York, wo eigentlich vor der Saison alle gesagt haben, hey, gut, dass wir den Towns geholt haben, ist nicht perfekt, aber ist eine gute Idee. Aber wahrscheinlich brauchen sie noch eine Transferperiode, um nochmal eins dazu zu holen, damit der Kader wirklich rund ist. Wenn man dann sagt, okay, jetzt feuert man Thibodeau, muss man sagen, weiß ich nicht, hat er genug Zeit bekommen, wurde auch belohnt dafür, dass er jetzt in 5 Jahren 4-mal in den Playoffs war, dass er die in die Conference Finals führte zum ersten Mal in 99 und wie gesagt 2 Siege weg war vom Titel. So, das ist die eine Seite. Dass man sagt, das ist unfair. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Auf der anderen Seite ist es aber so, er ist nun mal jemand, der seine Starter sehr, sehr viel spielen lässt. Er hat wohl dieses Jahr auch weniger hart trainieren lassen. Das kommt, dann gehört ja auch immer dazu, ist nicht nur die Spielzeit, was die Belastung ausmacht. Er ist dann in den Playoffs irgendwann in seine Bank reingegangen. Okay, und auch bis aus der Not heraus, weil es dann auch Foulprobleme gab. Und dann haben manche Spieler sein Vertrauen sich erarbeitet, dem Landry Shamet zum Beispiel oder wie heißt der andere Kollege? Dillon Wright, jemand wie Cameron Payne hat sein Vertrauen klar verloren. Er wurde noch gar nicht mal eingesetzt, auch vollkommen zurecht. Er hat viel probiert, so defensiv. Man hat dann gesehen, er hat so ein paar Sachen umgestellt. Es hat alles aber nicht funktioniert. Gerade weil natürlich jemand wie Jalen Brunson und Carl Anthony Towns war defensiv, da stellen wir so wirklich auch Offenbarungseide geleistet haben. Dann kamen andere Aussetzer hinzu, individuell. Man muss sagen, der Ball hat sich nicht wirklich bewegt im Angriff. Das war viel 1-gegen-1 von Brunson oder von Towns. Wenn du halt jemanden wie Bridges hast und Anunoby so als dritten, vierten Scorer, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet, dass der Ball ein bisschen verteilt wird. Das kann man ihm schon alles auch vorwerfen. Allerdings, was überwiegt dann jetzt am Ende? Also muss man ihn jetzt rauswerfen? Mit Sicherheit nicht. Kann man es machen, wenn man jetzt einen guten Kandidaten hat, der reinkommt mit frischen Ideen nach 5 Jahren? Klar, kann man das sicherlich auch machen. Ich sitze so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich denke nicht, dass Thibodeau nächstes Jahr viel anders gemacht hätte, aber es ist schon unfair, ihn rauszuschmeißen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wer kommt. Also man liest natürlich ein paar ganz bekannte Namen, so Michael Malone, der natürlich jetzt gerade bei Denver gefeuert wurde, Taylor Jenkins, der in Memphis gefeuert wurde. Malone hat natürlich auch Meisterschaftsambitionen. Aber ein Name, der natürlich am interessantesten ist wahrscheinlich, ist der von Jay Wright. Und ich denke, der wird dir wahrscheinlich jetzt nichts sagen, wenn ich dein Gesicht so sehe. Das ist der ehemalige College-Trainer von Jalen Brunson und von Josh Hart und von Mikal Bridges aus Villanova. Der ist seit 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile raus. Da gab es früher mal schon Gerüchte, dass der in die Profis geht. Hat er sich aber dann
das habe ich gesehen, ja.
Möchte ich nicht. Also wenn der jetzt, ich glaube, das wird relativ heiß werden. Wenn der irgendwie jetzt nicht direkt sagt, nee, sorry, gar keinen Bock, dann wird der wahrscheinlich da jetzt sehr, sehr heiß diskutiert werden in New York, kann ich mir gut vorstellen. Und dann, wenn er dann nicht so gesungen hat, gar keine Frage, dann ist das alles richtig gewesen. Aber
dann kommt DiVincenzo auch zurück, ne, oder?
Das ist auch so ein Ding, ich glaube, so ein Trade würde gar nicht funktionieren, weil sie niemanden großartig haben, der das Geld verdient, was er verdient, glaube ich so. Aber Fakt ist eigentlich, dass man kann natürlich sagen, man kann Thibodeau feuern, gar keine Frage, aber der nächste Schritt muss eigentlich sein, mit Leon Rose zu sprechen, zu sagen, so Freund, was ist eigentlich der Plan? So, also mit dem Team, so wie es jetzt aufgestellt ist, werden wir auf gar keinen Fall nächstes Jahr Meister, da kommen die Finals. So, was machen wir denn jetzt? Ne, Trainer, okay. Aber was ist der Plan, aus diesen, sagen wir mal, 7,5, 8 Spielern, die wir hier haben, wirklich 9 oder 10 zu machen, die wirklich zusammen Basketball spielen können, auf hohem Niveau? Und was machen wir eigentlich mit Brunson und Towns, die beide defensiv, ich habe noch nie so viele Fastbreaks gesehen nach gemachten Körben des Gegners wie im Spiel 6. So, das kann eigentlich nicht sein. Das kann ja nichts mit Müdigkeit zu tun. Das war einfach nur keine Absicherung, einfach schlecht gespielt, brutale Fehler. Ja, was machen wir da? Also ich bin gespannt, was da passiert. Aber Tipps ist momentan für mich, würde ich sagen, eher so ein Sündenbock, als dass er jetzt so das totale Problem war, ehrlich gesagt.
Ich habe mich, und ich die Parallelen ziehe ich ein bisschen zu Werder Bremen und Ole Werner und dem Rauswurf dieses Trainers. was mir in der ersten Sekunde auch ein bisschen wehgetan hat, in der zweiten Sekunde ich aber dann auch durch viele Gespräche verstanden habe, dass bei dem Struktur, die Werder Bremen hat und da, wo sie hinwollen, ein Trainer, der Talent fördert, starker Horst Steffen, Leute, wenn ihr nichts damit zu tun habt, tut es mir sehr leid, aber diesen Ausdruck mache ich kurz, eine ganz gute Variante ist. Klingt aber am Einstieg und dass du sagst, da wird sich auch nicht viel verändern. Nächstes Jahr, da wird sie weitermachen. Ja, schon auch nach einem Move, der jetzt nicht nur nach überhitzten New York City Gebärsche wirkt, sondern eins, von dem die wirklich der Meinung sind, könnte sein, dass man einen Plan dahinter hat.
Ja,
Und im
könnte
Zweifel
sein.
vielleicht auch diesen schon lange anberaumten oder immer wieder heiß diskutierten, und ja, der taucht auch überall anders auf, aber in meiner Bubble halt immer nur mit den Knicks und dem Orangentrikot, Giannis Trade in irgendeiner Variante mit reinzuwerfen, um wirklich eine Last Shot und eine große Munition zu bauen.
Ja, aber das Ding ist da, ich verstehe immer noch nicht, wie das funktionieren soll, weil die Knicks haben de facto keine Draftpicks, die sie abgeben können. Also heißt, man müsste irgendwie schauen, dass man so ein Trade mit drei Teams irgendwie hinbekommt, dass nur das dritte Team bekommt dann, also ich glaube, es ist dann im Endeffekt Towns und wahrscheinlich noch X, also keine Ahnung, wer noch dazu müsste, was ich wahrscheinlich Bridges oder sowas oder Anunobi, keine Ahnung. Also die beiden müssten wahrscheinlich gehen und dann müsste irgendein Team Interesse daran haben, diese Spieler zu bekommen. Und das müsste quasi an die Draft-Picks nach Milwaukee schicken. Milwaukee müsste aber auch ungefähr das Geld wiederkriegen, was Giannis verdient hat. Also müssten dann die Spieler vom dritten Team kommen. Das sehe ich irgendwie nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist, also, wie gesagt, es gibt sicherlich Mittel und Wege, sich in der Trade-Machine irgendwie zurechtzulegen. Aber realistischerweise würde ich, wenn ich Milwaukee bin, also Giannis nur traden, arbeite ich eigentlich, dass die irgendwie halbwegs möchte. Und B, wenn ich wüsste, dann kriege ich irgendwie junge Spieler, die sie entwickeln bei mir, oder halt Draft-Picks, damit ich wieder neu aufbauen kann, weil ihre eigenen Picks haben die halt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob New York so ein rundum sorglos Paket da schnüren kann, wenn ich ehrlich bin.
Ich mag das nicht, wenn du so redest. Es gibt
Das
mir
ist die
irgendwie ein Gefühl
Realität.
von, ja, von New York Knicks. Ich war jetzt einmal ein bisschen näher an den Sternen und jetzt, ab jetzt geht's nur noch bergab.
Ja gut, ich meine, die Mannschaft hat zwar zwei Spiele von den NBA Finals entfernt. Ich finde es auch ein bisschen krass, dass dann in New Yorker wird schon wieder gefühlt alle über Antetokounmpo sprechen, wenn angeblich das Team so gut war.
Ja, noch besser, man hat ja nicht direkt zwei Spiele, also noch weiter. Das ist halt New
Ja.
York, Digga. Wir brauchen diese zum Abschluss, nicht die. Also Haken hinter, ne? Ja, ich werde dich eh noch genug vollquatschen damit. Aber wir brauchen zum Schluss hier jetzt nicht die Fernsehtipps mehr machen, die wir sonst immer machen, weil die Fernsehtipps sind, guckt einmal die Finals und hört Dre Vogt dabei zu, wie er das voll quatscht. Deswegen schließen wir mit dem Player of the Week. Wer ist es denn?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Die haben natürlich viele Protagonisten schon gekürt, ne? Also gerade bei OKC hatten wir jetzt SGA, wir hatten schon Hartenstein, glaube ich, früh in der Saison. Wir hatten auch Caruso zuletzt. Auf Seiten der Pacers hatten wir Halliburton schon, ich weiß es gar nicht so genau.
Gute Frage.
Wenn wir ihn noch nicht hatten, lass uns Tyrese Halliburton nehmen, einfach an der Stelle, weil, wie gesagt, A, Außenseiter, wenn sie gewinnen sollten, wäre sicherlich wahrscheinlich ein großer Grund dafür. Der wurde so übel mitgespielt mit dieser Umfrage unter den Kollegen, die ihn als Most Overrated dann genannt haben. Dann hat er in Spiel 1 natürlich diesen verrückten Wurf zur Overtime getroffen. Und wenn du dich erinnerst, vergangenes Jahr im Sommer, Olympia, Team USA, da war Tyrese Halliburton dabei. So richtig erinnern kann man sich wahrscheinlich nicht, weil der hat nicht gespielt, war einfach nur dabei. Aber war halt, ne, der Typ, der auf der Bank saß, ne, supported hat, etc. War alles cool. Der war auch davor dabei, in einem Jahr bei der WM. Da habe ich den sogar in Manila mal einfach abends durch die Straßen gehen sehen. Einfach ein super gechillter Typ. Aber das ist der Einzige aus dem Team USA, der jetzt noch Basketball spielt. Von daher, das hat irgendwie auch, finde ich, eine coole Geschichte. Von daher, lass uns Tyrese Halliburton nehmen.
Ja, machen wir. Nehmen wir. Und wir nehmen Dre Vogt am Mikrofon bei den Finals. Leute,
Genau.
ausführliche Deep Drives zu den Finals hast du ja sowieso auch noch gemacht, ne? Bei Gut Max, glaube ich. Nee, bei,
Genau, da
also
gab
in
es
der
Montag
Pod.
schon den
Ja.
ersten Morgen, dann ab, ich glaube, wann fangen wir an zu übertragen? Ich weiß gar nicht, 2 Uhr sogar, machen wir auch so eine halbe Stunde Vorlauf dann auf The Zone zum ersten Finalspiel mit einigen Analysen und sowas noch. Also wer da reingucken will, kann sich natürlich auch freuen, ja.
Und dann gucken wir uns nächste Woche einfach dann in der wahrscheinlich, wenn ich durchrechne, vorletzten, vielleicht drittletzten Folge dieser ersten Staffel an, ob das Ding im Prinzip schon durch ist oder ob die
Ich
Pacers
sag mal so,
ärgern.
ich will jetzt hier nicht den Wind aus den Segeln nehmen, dass du jetzt schon hier quasi am Strand liegst, gedanklich. Aber das ist ja ein Denkfehler, den viele mal haben, dass sie sagen, die Finals durch sind, ist die Saison vorbei. Das Ding ist, eigentlich müssen wir durchziehen, wahrscheinlich bis zum 2. Juli, weil direkt, wenn die Finals vorbei sind, egal wann sie vorbei sind, am 26. ist nämlich schon, 6.6. ist ja dann schon die Draft. So. Und allem, was man jetzt lesen kann, USA, da soll es abgehen, da soll es Trades geben ohne Ende. Auch vielleicht Giannis etc. Vielleicht auch kurz davor schon, wenn wir sehen. Und dann vom 30. auf den 1. Juli, da beginnt dann die Free Agency. So, das heißt also, da kann es auch nochmal Trades geben, da kann es aber dann auch, wie gesagt, vertragsfreie Spieler geben, die wechseln und sowas. Sprich, also eigentlich bis zum 1., 2. Juli müssen wir schon durchziehen. Ab dem 2. bin ich auch im Urlaub, von daher wahrscheinlich bis am 1. dann nochmal aufnehmen. Also haben wir noch ein paar Wochen vor uns, wenn ich ehrlich bin.
Machen wir. Ist auch wichtig, denn ich muss dir sagen, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit dir hier. Aber nächste Woche erstmal Finals. Und dann eine neue Folge Triple-Double mit wahrscheinlich 3 Siegen von OKC bis dahin. Ich habe keine Ahnung. Wir finden es raus. Dre, danke. Das war Triple-Double. Bis nächste Woche. Tschüss.